wie komme ich wirklich zur Höchstform über die Progression der Wettkämpfe über eine Saison hindurch. Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training und wir begrüßen euch heute zum Formschrauben-Update. Mario Sausi und meine Wenigkeit, der Gary. Und zwar haben wir vor langer, langer Zeit mal eine Folge gehabt, Progression, die Königin der Leistungsentwicklung. Und um das soll es heute gehen, nämlich ein bisschen darum, wie sich das Ganze in der Wettkampfsaison verhält. Viel Spaß.
Ja, grüß Gott auch von meiner Seite. Das ist eines der interessantesten Themen, die du heute nämlich anstößt. Form aufbauen, auch schon nicht so leicht, aber leichter als die Form halten oder dann einfach nochmal genau zu spezifizieren, was man machen soll. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Thema, bei dem wir wissenschaftlich voranschreiten können, sondern auch unsere eigenen Erfahrungen groß auftischen können, weil wir auch oft gescheitert sind.
Ja, ich glaube, wir gehen einmal davon aus, die allgemeine Vorbereitung ist erledigt. Wir stehen in den Startlöchern am Beginn der Saison. Klassischerweise mit Wien-Marathon irgendwo da herum geht die Saison für viele los. Danach sind die ersten Duathlon-Veranstaltungen und es geht nahtlos über in die ersten Highlights. Und nun stellt sich die Frage, wie schaffe ich es, erstens diese ersten Wettkämpfe gut zu absolvieren und daraus vielleicht noch, nicht vielleicht noch, im besten Fall, Progression über die ganze Saison zu schaffen. Also die Progression nicht nur hin zum ersten Wettkampf, sondern über die gesamte Wettkampfsaison hindurch, über alle Saisonhöhepunkte zu ziehen.
Genau. Im Prinzip, ich glaube, wir können den Teil, der bis zu diesen ersten Wettkämpfen kommt, relativ kurz abhandeln. Da ist das Thema Progression insofern relativ unkompliziert, weil es meistens doch umfangsgesteuert ist, ja, oder zumindest auch umfangsgesteuert ist, natürlich auch über die Inhalte. Dann gibt es meistens dann noch März, April, Mai diesen Wetterumschwung, der dann auch noch den großen Peak dazu gibt, was den Umfang angeht, weil man einfach auch bei gutem Wetter endlich draußen umfangreich Radfahren kann. Dann ist aber die Frage, was passiert eigentlich dann über die Wettkampfsaison hinweg? Du hast es schon angedeutet, Progression, was heißt das im Prinzip? Steigerung, ja? Steigerung von Form, über das, glaube ich, sprechen wir da jetzt auf dem Tisch mal einheitlich. Die Frage ist immer, wie erreichen wir Steigerung oder Progression von Form? Natürlich gibt es da unterschiedliche Schrauben, sei es jetzt die Umfangsschraube, sei es die Inhaltsschraube per se, sei es natürlich auch die Intensitäten und so weiter. Ja? Ich glaube, wo wir uns auch einig sind, das Thema ist nicht grenzenlos. Das heißt, irgendwo gibt es auch einmal ein natürliches Limit, wo man nicht mehr steigern kann. Das wäre im Idealfall kurz vorm absoluten Hauptwettkampf, dass man nachher mit einer Tapering-Phase dann eben auch noch den nötigen Erholungszustand erreicht und dann halt bestmöglich performen kann. Gehen wir es vielleicht irgendwie praktisch an und fangen wir an bei fast ungefähr dem aktuellen Datum, also kurz bevor die Wettkampfsaison im Triathlon beginnt.
Ja, Kleinigkeiten möchte ich noch zufügen zu dem zum Vorgeplänkel für die Saison. Ich glaube, dass in dem Zeitraum auch ganz viele Trainingslager stattfinden oder stattgefunden haben und die dann eben auch diesem Formaufbau, dieser Progression, vor allem in Sachen Umfang, sehr zuträglich waren. Und man muss dann, glaube ich, zuerst da einmal cool bleiben, diese Trainingsreize verarbeiten lassen, wo viele dann auch glauben, gut, jetzt habe ich das Trainingslager absolviert oder ich habe einen umfangreichen Radblock, weil das Wetter mitgespielt hat, absolviert und die Form ist plötzlich gleich da. Das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen. Diesen Trainingsreizen muss man Raum geben, sich zu entwickeln und ich glaube, dass da viele dann nervös werden und die ersten Wettkämpfe dementsprechend verunsichert angehen. Ich glaube, dass da die ersten Wettkämpfe auch dazu beitragen, genau diese Trainingsinhalte erst wirklich wirksam zu machen.
Ich glaube, dem Ganzen liegt ja auch irgendwo was zugrunde, was naheliegend ist, nämlich viele arbeiten mit den Formkurven von Training Peaks, also das klassische Performance Chart. Und wenn man sich mal überlegt, wie das zusammengesetzt ist, dann ist das eine simple Rechnung aus Umfang mal Intensität und die Geschichte ist halt dann einfach so, dass in Trainingslagern dann natürlich ein großer Peak drinnen ist. Ja. jeder, der im Trainingslager ist und am letzten Tag heimkommt, weiß aber, dass er da sicher nicht in der Form ist, in der er jetzt ein Rennen machen will, sondern einfach, da stößt halt diese Art der Berechnung irgendwo auf seine Grenzen. Es kann durchaus sein, dass man in diese Sphären vielleicht auch gar nicht kommt, noch einmal vor dem Wettkampf, weil man dann einfach in der Erholungsphase in dieser Kurve, in dieser grafischen Darstellung, theoretisch abbaut. Das heißt aber nicht, dass man tatsächlich schwächer wird, sondern das ist halt irgendwo, man kann es als Hilfsmittel sehen, als sehr mit Vorsicht zu genießendes, relativ gutes Hilfsmittel, aber auf jeden Fall nicht als eine Blaupause, wie man die Saison gestalten sollte. Ich finde
die Idee dieser ganzen Formkurven, oder machen wir es namentlich bekannt, das Performance Management Chart von Training Peaks, ist ja, glaube ich, das erste gewesen. Es gibt
ja in der Zwischenzeit viele Kopien,
ganz viele. Wunderbar gut erklärt von den Amerikanern, dass man unterscheidet zwischen Fitness und Freshness. Mhm. Ja? Und Fitness nichts anderes ist als chronische Ermüdung und mit einer gewissen Frische kann diese ausgespielt werden. Es wird dann weiter spezifiziert, dass du für lange Distanzen mehr Fitness brauchst und für kurze, spritzige Sachen natürlich mehr Freshness, aber dass es sich immer die Waage halten soll und dass es idealerweise eine TSB, Training Stress Balance, von minus 10 aufsteigend hat, dann bist du ideal in Form. Und gleichzeitig wird in dem Buch und in vielen anderen Artikeln dazu geschrieben, dass es aber auch ganz anders sein kann.
Ja. Und es ist auch
erfahrungsgemäß
komplett anders.
Ist es eben auch. Und ich kenne aber nicht wenige Leute, die sich von dem verrückt machen lassen.
Ja, ja. Und das ist jetzt genau der Punkt, den ich meinte. Man darf sich da nicht verrückt machen lassen, weder aus der Situation heraus, ich habe jetzt viel trainiert, ich habe einen hohen Training-Stress und dadurch eine super Fitnesskurve oder was auch immer, eine gute Steigerung. Wie kann ich das halten? Wie komme ich dann wirklich zu einer Höchstform? Und da knüpfen wir jetzt an, wie komme ich wirklich zur Höchstform über die Progression der Wettkämpfe über eine Saison hinweg?
Ja, ich glaube auch, dass man da noch eins dazu sagen kann. Das, was man auf den Kurven schon sehr gut sieht, ist eben dieser Chronic Training Load, der im Prinzip diese, wie du es gesagt hast, gerade diese chronische Ermüdung macht und im Endeffekt dann ein Indikator dafür ist, wie gut man ist, nehmen wir es einfach jetzt einmal ganz vereinfacht so. Mhm. Das, was man in der Kurve sehr gut sieht, ist, wie schnell diese Ultra-Peak-Wochen einfach verpuffen.
Ja, ja,
das heißt, du kannst halt, wenn du jetzt so eine super Crash-Woche hast und du denkst, jetzt packe ich einfach alles, was an Training irgendwie möglich ist, da rein, dann macht das da einen super schönen Zacken, aber der Zacken ist auch nachher, das ist deswegen ein Zacken und keine neue Ebene, weil du es nicht halten kannst.
Das finde ich ist eine der, das finde ich ist eine der wenigen Sachen, die diesen Kurven überhaupt noch eine Berechtigung gibt.
Ja, ein Satz nur noch dazu. Damit
Leute ein Bewusstsein dafür haben, dass einmal keinmal ist. Also eine nette Trainingswoche oder zwei nette Trainingswochen und 50, naja.
Ja, wobei genau da würde ich nicht ganz d'accord gehen, weil ich denke mal, das, was halt in dem Chart halt auch suggeriert wird, das könnte man jetzt genauso ummünzen, dass man sagt, okay, ein Trainingslager hat auch keinen Sinn. Ja? Das heißt, das meine ich damit, dieses Chart ist komplett mit Vorsicht zu genießen, weil wenn ich ein super Trainingslager habe und es ist halt einfach mal so und Sinn irgendwo des Trainingslagers, dass ich ein höheres Trainingsvolumen fahre als das, was ich normalerweise habe, ja, dann verpufft das von mir aus auf diesem Chart, aber es ist trotzdem im Körper.
Ja, ja, wobei das ist jetzt eine Grundsatzdiskussion, also ich glaube, das Wichtigste am Trainingslager ist tatsächlich, dass man nicht zu Hause ist und die Ruhe von allen anderen Belangen des Alltags hat, dass das Volumen gesteigert werden kann dadurch, dass die Reize besser verarbeitet werden können dadurch. Das ist für mich vollkommen klar.
Du kannst es auch Crashwoche nennen, du musst das jetzt nicht unbedingt Trainingslager per se
aber
nennen.
Ich würde aber für die meisten grundsätzlich, ist mein Lieblingschart ist auf Training Peaks ja tatsächlich nicht das Performance Management Chart. Eigentlich mag ich das überhaupt nicht, sondern es ist, wenn man Radfahrer ist oder nach Watt läuft, das Kilojoule Chart. Und da lässt sich noch besser rauslesen, dass einmalige Orgewochen sogar die Kontinuität bei allen anderen Wochen stark kompromittieren können. Und dass die Kontinuität King ist. Das geht aus beiden Charts hervor. Und aber wir verlieren uns gerade.
Ja, genau. Es ergibt sich trotzdem aus dem Chart immer ein Trend. Ich glaube, dem kann man schon ganz gut folgen.
Ja.
Wenn man sich da, ganz egal, wenn man auch nur eine lineare Regression da reinlegt, ja, und sagt, gut, ich verfolge die über die ganzen Peaks hindurch weg und komme nach einem Peak vielleicht auf ein bisschen am höheren Niveau raus, nach der Regeneration, dann habe ich schon gewonnen. Dann habe ich es mit dem Trainingslager geschafft, das Niveau wieder zu heben und folge aber dann danach weiter wieder dieser Linearität, wenn man es ganz vereinfacht macht.
Genau, ja? Bringen wir es einfach auf den Punkt. Das ganze Chart ist super als Trendbeobachtung aus einer Vogelperspektive, nicht als Blaupausenanleitung für eine einwöchige Gestaltung. Ja? Und das, was wir jetzt im Prinzip, warum wir uns auf diesem Chart so aufhängen, was wir in unserer täglichen Arbeit eigentlich überhaupt nicht tun, ist ja nur, dass man anhand dieses Charts das Thema Progression ein bisschen verbildlichen kann. Ja. Kommen wir jetzt eigentlich, glaube ich, wieder zurück zum ursprünglichen Thema. Nämlich, wenn wir uns jetzt anschauen von dem klassischen, wir starten die Saison im November und der erste Hauptwettkampf ist im Juli, dann ist das bis April, Mai eigentlich, wenn es nicht irgendwelche riesengroßen Krankheiten, Verletzungen oder sonstige Ausnahmeerscheinungen auftreten, ein schöner, nach oben gehender Trend, ja, eine Progression. Die Frage ist dann, ab dem Zeitpunkt, wo vielleicht der erste Hauptwettkampf ist und wir im Sommer vielleicht zwei haben, wie gehe ich den Sommer an? Ist da eine Progression im Sinne von Umfang gewünscht? Ist sie im Sinne von Intensität gewünscht oder von den Inhalten? Versucht man vielleicht eine Form einfach nur zu halten? Ja, weil das kann ja auch schon gut sein, wenn man sehr lange Vorbereitung gehabt hat und die Form ist gut. Also all das hängt ja von vielen Faktoren ab. Vorrangig natürlich, wie sind die Wettkämpfe geblockt? Ja, habe ich.
Und welche Wettkämpfe
sind es? Genau, und welche sind es? Ja, sind es drei Sprintdistanzen am Block zum Beispiel? Oder sind
es gemischte Distanzen?
Genau, ist es irgendwie so der Klassiker, vielleicht eine Langdistanz am Anfang der Saison, am Ende der Saison irgendein Marathon oder sonst was? Oder sind es zwei Langdistanzen? Kann ich dazwischen noch einmal, man sagt immer gemeinläufig so, neu aufbauen? Was heißt das eigentlich? Das wäre quasi der Start einer neuen Progression. Also all
die aber Dinge. Was du hier ansprichst, ist genau einer dieser heiklen Punkte, dieses Neuaufbauen, wo es viele Missverständnisse gibt. Und zwar, dass man rausnimmt, um besser aufbauen zu können.
Ja.
Soweit sage ich ja, vollkommen klar. Das ist auch natürlich für den Kopf ein Thema.
Mhm.
Und jeder, der erlebt hat, was Form ist, hat das meistens so festgestellt, dass er gemerkt hat, dass sie weg ist. Dass es einfach nicht mehr geht. Ich habe das konkret in meinem Erleben oft so geblockt. Erster Punkt, Höhepunkt irgendwann im Juni. Da habe ich 3-4 Wettkämpfe hintereinander gekoppelt und manchmal ist es super gegangen über alle 4 und manchmal war der 4. einfach zum Vergessen. Und das ist dann auch schon das erste Signal, dass es überhaupt einmal eine Pause braucht. Wie lang diese Pause sein muss, wird komplett überschätzt, weil meistens ist es so, dass du eine Woche wirklich einmal rausnimmst, gegebenenfalls wirklich gar nichts machst und dass du dann mit einer Eingewöhnungswoche, also ich bin immer gut in meinem eigenen Training und im Training meiner Athleten damit gefahren, einen kürzeren Neuaufbau zu machen, der, und da kann man jetzt lang streiten, vielleicht auch einfach nur ein Halten der schon vorhandenen Form ist. Weil was wir alle hier am Tisch wissen, ist, dass wenn du jetzt zum Beispiel eine Woche rausnimmst, dem Körper und dem Kopf einmal Ruhe gibst, sind die angelegten und ausgebauten Strukturen im Körper ja nicht von heute auf morgen weg. Es geht nur darum, dass du dann die Frage stellst, okay, kannst du überhaupt neu aufbauen mit dem, was du in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit geleistet hast, oder ist es ein Erfolg, wenn wir das nur halten? Das ist mal die prinzipielle Fragestellung.
Ich gebe dir da voll recht. Also ich würde das auch so sehen, dass eigentlich das gefährlichste Gut in der Zeit der Kopf ist. Ja?
Mhm.
Das heißt, wenn du jetzt aus einem guten Hauptwettkampf kommst, bleiben wir der Einfachkeit halber, es ist ein Hauptwettkampf, ja? Dann nimmt das natürlich viel aus dem mentalen Tank. Ja. Das heißt, aus Trainersicht ist es natürlich dann irgendwo andenkenswert, dass man sagt, okay, man macht eine richtige Entlastungswoche bei Athleten, wo man weiß, die packen das mental, jetzt ganz salopp gesagt, so eine richtige Choice Week, wo es mal einfach nichts am Plan steht. Ja. Es gibt aber durchaus viele, wahrscheinlich die meisten, die, wenn der Hauptwettkampf gut funktioniert hat, in einem absoluten Höhenflug der Motivation sind und sich in dieser Phase halt auch nicht unbedingt gern bremsen lassen. Und das ist auch verständlich und auch gut. Das heißt, es ist dann irgendwo dieses Fingerspitzengefühl, wie du es jetzt gesagt hast, dass man einfach diese Entlastung für den Kopf reinnimmt, den Athleten aber nicht komplett aus dem sehr produktiven und oft auch sehr hochvolumigen Trainingsprozess rausnimmt, weil wenn diese Phase, und geht meistens einher, dann, wenn nämlich die Form wieder weg ist und dann lässt auch die Spannung im Kopf nach, da neu reinzufinden im Sommer ist mitunter genauso zart.
Ja. Aber was du beschreibst, ist oft ein Phänomen der jungen Athleten, die ganz am Anfang dabei sind, dass sie glauben, es geht jetzt, wenn sie mal einen geilen Wettkampf abgeliefert haben, jetzt geht's in einer Linie. Nämlich, genau das ist es, also, es geht nicht nur so weiter, sondern es geht genauso bergauf. Ja. Es geht also noch einmal besser und besser. Und da, ich finde auch, dass du als Athlet, als Trainer musst du den Athleten diese Erfahrung machen lassen.
Absolut.
Dass er hin und wieder mal auf die Go fliegt. Ich glaube, dass das unglaublich wertvoll ist, weil wir alle haben unseren ersten, zweiten, dritten Ironman gemacht. Wir alle haben geglaubt, dass wir danach in einer Superform sind. Wir alle haben gegebenenfalls noch einen Wettkampf danach gekoppelt, unmittelbar danach, und haben recht teuer dafür bezahlt.
Ich würde dich da mal noch so weit gehen und sagen, es muss dann tatsächlich ein Wettkampf sein, was man sehr oft in der Betreuung von Athleten und Athletinnen merkt, ist einfach in diesem Höhenflug, zum Beispiel jetzt klassisches Finish in Klagenfurt, ja, dass man sich entweder noch für dieselbe Saison für irgendeine Langdistanz anmeldet, à la Bodersdorf, ja, oder den noch leeren Kalender mit drei Halbdistanzen füllt und man in der Woche nach Klagenfurt alles ausreißen will und am liebsten eine 15-Stunden- Trainingswoche drauf, und drei Wochen später denkt man sich, Alter, fuck, ich habe echt keinen Bock gerade.
Ja, man sollte in solchen Zuständen auch keine Entscheidungen
fällen. Ja, genau. Es ist wie hungrig einkaufen gehen. Ja. Das ist was, wo man mit viel Learning dann irgendwann merkt, dass das halt nicht die weiseste Entscheidung ist.
Oder mit viel Bargeld ins Casino.
Oder das, ja.
Man sieht dann eben auch, wenn wir jetzt da vielleicht wieder den Connect kriegen zur Kurve, dass es nicht ständig bergauf geht, dass diese Linearität nicht zu verfolgen ist, dass es dann im Laufe der Saison auch Downs gibt oder Plateaus. Und diese Plateaus, ich glaube, von denen reden wir da, man triggert sich auf eine Höchstform hin über 2, 3 Wettkämpfe, dann gibt es eine Pause. Und diese Pause bedeutet nicht notwendigerweise, dass es da komplett in den Keller geht, dass die Form weg ist, sondern man hält sie. Man kann sie durch passende Trainingsreize dann vielleicht auch nochmal weiter steigern. Aber visualisiert schaut es ganz anders aus als in der allgemeinen Vorbereitungsphase, in der Phase, in der es wirklich eine gleichmäßige Progression geben sollte, auch in diesen Charts. Da kann es wirklich ein Plateau sein, da kann es ein Auf und Ab sein, da können es Zacken sein, da kann es auch, wenn Wettkämpfe dann härter sind als angedacht, als geplant oder auch lockerer, vielleicht einmal DNF dabei ist, kann dann danach wieder besser trainiert werden. Bei wirklich harten Wettkämpfen kann danach vielleicht auch einmal nach einer Mitteldistanz, einem Hitzerennen, 2 Wochen kein sinnvolles Training stattfinden, weil man einfach so gebraucht ist und eben nicht nur körperlich, sondern auch vom Kopf. Sowas kann schon ganz tief graben und das hinterlässt dann eben Spuren in der Visualisierung. Das heißt aber noch lange nicht, dass durch diese Downs dann die Form oder die gesamte Konstellation schlechter ist. Im Gegenteil, man erdet sich dann wieder hin auf ein neues Niveau, von dem aus man wieder weiter aufbauen kann, und dann entsteht in dem Profil einfach so ein bisschen eine Wellenbewegung und ein paar Zacken, die es dann auch zu lesen gilt. Ja. Das ist aber jetzt nichts, was man aus der Kurve liest, sondern eben aus der Zusammenarbeit mit dem Athleten und einschätzt, hey, der braucht das jetzt. Junge Athleten, lassen wir mit Anlauf gegen die Wand fahren, und das reguliert sich, das System reguliert sich quasi von selbst. Und bei älteren, erfahrenen Athleten, die dann vielleicht auch so einen Hype miterleben oder umgekehrt, vielleicht auch mal demotiviert sind, kriegen dann einen Hinterntritt oder einen Schranken vorgesetzt. Na, hey, machen wir das so, weil wir wissen es besser in vielen Fällen.
Ja, das ist eben ein schmaler Grat bei den Jungen, wenn man sie gegen die Wand laufen lässt. Also es sollte keine fahrlässige Körperverletzung sein, aber es ist manchmal notwendig, dass man, auch weil wir es ja nicht wissen, es gibt so Wettkampfviecher, die Unpackbares zu mobilisieren imstande sind, und da will man ja auch nicht sofort verhindern. Nur, das ist eben dieser schmale Grat, wann nimmt man dann raus und wann ist es vernünftiger, da wirklich mal eine 1-2-wöchige Pause zu machen.
Ich denke, da ein Riesenunterschied liegt schon darin, wie die Wettkampfdistanzen ausschauen. Eine Langdistanz
kostet. Er
hinterlässt erfahrungsgemäß einfach Spuren. Ja, im ersten Moment, in dem ersten Adrenalinschub nach dem Finish, ja, da lässt man sich zu viel hinreißen. Nur ob das dann in der Woche danach oder am Tag danach oder in den 2 Wochen danach auch noch so schlaghaltig fix eingemauert steht, weiß ich nicht. Ja. Da gibt sich viel aus der Tatsache, dass man einfach wirklich physisch und mental stark gebraucht wird. Ja. Bei kürzeren Distanzen, bei Wettkämpfen, Sprint, olympische Distanz, ist es nicht so tiefgreifend. Man kann sie auch schier herrichten, aber es hält nicht so lange an.
Das hast du schon gesagt.
Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. Was man da an Progression noch rausziehen kann auf kurzen Distanzen, ist meiner Meinung nach, dass man eine super Wettkampfroutine bekommt.
Ja.
Das war bei mir immer so, die ersten Wettkämpfe, und ich glaube, da finden sich viele Hörer sehr auch wieder, die ersten Wettkämpfe, der allererste Triathlon-Wettkampf oder Duathlon-Wettkampf in der Saison ist immer ein bisschen träge von den Handgriffen, von den Routinen, von dem, wie man
oft das einfach von der sonst Leistung, gewohnt, dass du gar nicht den Lauf drauf nicht mobilisieren kannst, was du eigentlich kannst und so, weil du einfach nicht in diesem Betrieb noch drin bist.
Genau, auch wenn man davor schon ganz viele Koppelläufe gemacht hat oder auch mehrfach Koppeltrainings. Es ist was anderes, dann im Wettkampf wieder dabei zu sein.
Aber
und dann kann man aber über so eine Phase, wie du von der du auch gesprochen hast, mit 3-4 Wettkämpfen hintereinander geschachtelt, eine super Progression hinkriegen, Routinen entwickeln, die Trainingsreize, die extrem massiv spezifischen Trainingsreize von Wettkampf zu Wettkampf nutzen und besser werden. Aber da gibt es irgendwo einmal ein Limit.
Aber das ist jetzt eben genau der Punkt und ich glaube, dass man das auch so ein Wettkampfpaket sehr gut in Phasen beschreiben kann. Ganz wichtig, der erste oder zweite Wettkampf, die können träge sein, die können sich jetzt so anfühlen wie... Dafür trainiere ich, so, dafür, dass ich da jetzt eigentlich, und dann kann es sein, dass der dritte, vierte Wettkampf, manchmal kann es auch der erste sein, aber der dritte, vierte Wettkampf da so diesen Peak hat, wo ich denke, genau das ist es und genau dafür trainiere ich und das ist jetzt super geil. Und dann gibt es die Wettkämpfe, die folgen dann relativ schnell, wo du wahrscheinlich nicht einmal mehr das, was du im Training sonst mobilisieren kannst, mobilisieren möchtest oder auch nicht mehr wirklich hinkommst.
Es ist also ein bisschen trotzdem die Resilienz der Schmerzen gegenüber steigt im Laufe der ersten 2, 3, 4 Wettkämpfe.
Ja.
Danach gibt es, da will man noch einen draufsetzen, aber
das
funktioniert nicht mehr so.
Ist ja super leicht bildlich vorstellbar auf einen Zeitstrahl. Ja, man hat ein kleines Fenster, in dem es wirklich ausgesprochen gut funktioniert und das davor ist einfach noch ein bisschen zu früh und das danach ist der klassische, der einer zu viel ist und irgendwo da dazwischen und je besser man sich kennt, desto mehr Gespür hat man auch dafür, brauche ich diesen einen Wettkampf davor, damit der zweite funktioniert oder ist vielleicht schon, bei manchen ist der zweite schon schwierig. Ja? Also je nachdem, wie viel man im Kopf auch mobilisieren kann, letzten Endes dann auch im Körper. Es kommt auch viel darauf an, wie die Wettkämpfe verlaufen. Sind zum Beispiel bei so einem 3er-4er Wettkampfblock gleich einmal die ersten 3 die absoluten Hitzeschlachten, dann kann man schon mal mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass sich der vierte, der ohnehin schon knapp kalkuliert ist, wahrscheinlich formtechnisch nicht mehr gut ausgewirkt. Ja? Also das muss man alles ein bisschen... Vor allem bei Wettkämpfen, die auf kürzeren Distanzen stattfinden und eben in so einem Wettkampfpaket sind, das muss man halt sich auch erlauben, dass man das dann eher spontan flexibel gestaltet und dann auch einmal eine Vernunftentscheidung trifft und den letzten einfach streicht. Ja. Oder von Haus aus sagt, ich nehme den letzten als Nachnennung, wenn es gut geht. Ja.
Aber das ist eben der Punkt, niemand weiß genau wann dieser Wettkampf eintritt, wann wir von der Phase 2, die für alle wünschenswert sind,
aber in
die
Phase 3 kommen. Wenn du im beispielsweise den dritten Wettkampf schon spürst, heute wird schon zart, dann wird der vierte sicher nicht besser.
Eher nicht.
Das ist vielleicht was, wo man dann schon die Warnleuchte blinken sehen
aber sollte. Aber was wir wissen ist, was man danach machen sollte und das ist im Grunde wirklich einmal rausnehmen für den Kopf.
Ja,
ein voll. Zeitfenster von... Diese Mid-Season-Breaks, von denen halte ich viel mehr als von diesen ganzen ewig langen Off-Seasons, wo man sich 6-8 Wochen lang an Ranzen anfrisst, sondern 7-10 Tage Choice Week und dann, je nachdem, was man dann noch vorhat, einfach wieder von vorne. Allerdings in einer komprimierteren Form. Sicher nicht mit der gleichen, eher mit dem Ziel, zurück zu einer Form zu kommen, anstatt noch einmal zu versuchen, das Plateau zu durchbrechen.
Absolut. Und diese Mid-Season-Breaks bieten sich bei vielen ja auch an, als Urlaub, auch immer. Es gibt da aus sozialen Gründen einfach eine super Möglichkeit, da abzuschalten. Und ein Urlaub im Sommer mit Training ist meistens familiär sehr schwer unterzubringen. Es ist machbar, aber besser ist es, wenn das mit so einer Mid-Season-Break-Geschichte zusammenfällt.
Ja.
Es ist für alle Beteiligten angenehmer
meistens.
Und wirksamer. Wenn man sich darauf einlässt und wenn man weiß, man hat davor einen guten Wettkampfblock gemacht, dann funktioniert das sehr häufig.
Aber wir können jetzt auf jeden Fall einmal so als Zwischenfazit schon mal stehen lassen, je weiter punktuell die beiden Hauptereignisse voneinander entfernt sind, desto mehr ist es möglich, einen wirklichen Formaufbau auch in der Sommersaison quasi zu machen. Je näher, sprich je kürzer die Phase zwischen zwei Hauptwettkämpfen ist, desto wichtiger ist es eigentlich, sich zu erholen, die Form wieder zu aktivieren und möglichst einen mindestens gleich guten zweiten Wettkampfblock zu schaffen. Es ist halt auch irgendwo unrealistisch und ich glaube, da kommen wir wieder zurück auf das, was du eingangs gesagt hast, Zausi, dass es halt irgendwie diese Vorstellung, dass es immer höher, immer weiter geht.
Ja.
Das funktioniert nicht, deswegen gibt es auch sowas wie die Mid-Season-Break oder dann im Endeffekt die Off-Season, weil irgendwann musst du halt einmal wieder Schwung holen, den Tank auffüllen und dann kannst du wirklich neu starten. Ja. Und das, glaube ich, ist, ist bei vielen noch der Trugschluss und gleichzeitig auch die Angst, alles zu verlieren, was man sich jetzt mühevoll ein halbes oder dann halt ein ganzes Jahr aufgebaut hat, passiert aber nicht.
Ja, ja, aber da sind Athleten auch angehalten, selber ihr Training und ihre Trainingserfolge zu analysieren. Ich glaube, diese Key Performance Indicators, Durchschnittswert in der Grundlageneinheit, in den Intervallen, Pace beim Schwimmen, Pace beim Laufen, diese ganzen Dinge, wie fühlt sich das an, immer auch dieses Querreferenzieren zu machen, das ist unglaublich wichtig, beim Formaufbau schon unglaublich wichtig, aber gerade in der Phase, die wir jetzt diskutieren, ist es eigentlich noch wichtiger, weil du immer im Auge behalten solltest, wo deine eigenen Möglichkeiten gleich liegen, um einerseits realistisch zu bleiben und andererseits auch nicht zu viel auszulassen. Ja, das ist nämlich dieser schmale Grat, der gerade in der zweiten Saisonhälfte viele überfordert, weil sie aus dem Bauch heraus und total emotional aus der Hüfte geschossen glauben, dass sie jetzt Bäume ausreißen. Und ich sehe keinen Grund dafür. Nach 25 Jahren in dem Business.
Ich bin der absolute Fan davon, jetzt so hypothetisches Beispiel, Langdistanz, 2 Wochen mit Season Break, mit ein bisschen Bewegungstherapie, dann wieder hergestellt und dann einen wirklichen Kaltstart. Das heißt, ich bin da auch Fan davon zu sagen, na gut, dann machen wir jetzt einmal eine Sprintdistanz oder olympische Distanz. Mhm. Ohne große Vorbereitung, einfach Gas, meistens tut das weh, aber es geht danach. Das ist also ein kleiner Peak, der danach wieder auf ein Niveau bringt. Es geht danach im Training besser. Es geht dann im Aufbau für alles, was weiterkommt, besser. Ohne große, natürlich ist das dann ein B-Wettkampf oder ein C-Wettkampf, ohne große Erwartungen. Mhm. Manchmal funktionieren die auch sogar gut. Sie fühlen sich nicht gut an, aber die Leistung und das Ergebnis ist trotzdem gut, weil man einfach aus der Erholungsphase, aus der Regeneration kalt rausgerissen wird. Aber danach funktioniert das Training besser. Man hat dann wieder eine Benchmark, von der du da sprichst, wo stehe ich gerade? Und es ist eigentlich aber eh besser, als es sich gerade anfühlt. Und von dem aus kann man dann auch wieder aufbauen. Aufbauen jetzt nicht nur körperlich, vielleicht sogar auf ein höheres Niveau körperlich, physisch, als davor im ersten Block. Aber vor allem wieder aufbauen aus einer mentalen Sicht.
Ja, weil du reißt ja diese unsichtbare Komfortzonenwand dadurch
ein. Richtig, genau, richtig. Und mit dem kann man dann ganz gut arbeiten. Wie gesagt, natürlich müssen da die Athleten auch das mitspielen hängt, und sagen, das wollen. Das verlangt
einen gewissen Athletentyp. Mhm.
Aber auch diejenigen, die so ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen werden und die quasi da ein bisschen dazu gedrängt werden, dann mach halt den Wettkampf. Ja. Und wenn es nur ein Lauf ist oder irgendein kleines Open Water Swimming oder was auch immer, es gibt Angebot en masse, auch bei denen funktioniert es dann gut.
Das ist eben ein Punkt, ich halte es nicht unendlich, aber was ich gern mache, ist, dass ich 1-2 Eingewöhnungswochen Training vorschalte. Und dann darf man mit dem Hammer ein bisschen draufhauen. Das geht dann nämlich überraschend schnell, überraschend gut, weil, wie gesagt, in den 6 bis 8 Wochen davor ist ja schon eine wahnsinnige Form da gewesen.
Es kommt halt, ich glaube, da reden wir alle über dasselbe, es kommt halt massiv darauf an, was der Wettkampf war. Ja. Ja. Also nach einer Langdistanz ist es natürlich dann so, dass es eher Eingewöhnung gibt. War das jetzt ein Block mit Olympischen, wirst relativ schnell wieder draufhauen können, weil die Regenerationsphase eher im Kopf wahrscheinlich stattfindet als tatsächlich körperlich, gebe ich da recht. Die Frage ist jetzt dann wahrscheinlich für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie kann ich sowas planen? Und da ist natürlich dann immer die Antwort kaum, situationsbedingt vor allem. Ja. Und ich bin absoluter Gegner, manchmal ist es halt nicht anders möglich, aber diese komplette Wettkampfsaison im Vorfeld zu planen, also dass ich mich jetzt im November hinsetze und bis nächsten November alle Wettkämpfe anmelde und mich eigentlich in ein Gerüst reingebe, wo ich hoffen kann, dass ich das irgendwie rundherum basteln kann. Ich würde immer die erste Saisonhälfte planen, das macht dann Sinn, man braucht dann auch einen Wettkampf, auf den man hintrainiert. Dann würde ich einmal wirklich diese Phase der mentalen Erholung abwarten und dann evaluieren, wo zieht es mich auch noch motivationstechnisch hin. Ja, es gibt viele, die einen richtig guten Wettkampf haben und dann einfach ihren Motivationstank wirklich aufgebraucht haben. Und das ist ja auch gewollt in dem Fall so, ja. Ja, weil du willst ja dann, hast halt wirklich alles rausgenommen.
Sind einfach zu glückliche Menschen.
Ja, kann auch sein, dass natürlich alles schiefgegangen ist und man deswegen demotiviert ist, aber davon gehen wir mal nicht aus. Aber ich bin halt der Meinung, dass wenn man irgendwie jetzt plant und im Vorhinein für sich festlegt, okay, ich mache Klagenfurt Langdistanz, ich mache Bodersdorf Langdistanz, ah ja, und zum Auslauf mache ich dann halt noch einen Graz-Marathon, dass das einfach eine Wahnsinnswand ist, vor der man steht, die man irgendwie sportlich und dann auch mental unter den Hut bringen muss.
Ja, manchmal habe ich den Eindruck, dass dieses Amassieren von Wettkämpfen
aus einer Hochmotivationsphase rauskommt.
Ja, aber auch so einem Ausknipsen und so deiner Erwartung, dass das dann irgendwann einmal schon ein super Wettkampf werden wird, weil, weißt du, Risikostreuung. Und das ist brandgefährlich, weil jeder Wettkampf tatsächlich etwas kostet. Also es ist so, wie du richtig sagst, erste Saisonhälfte planen, durchziehen und vor allem die auch einmal analysieren. Das ist nämlich das, was kaum passiert, dass sich Athleten hinsetzen und wirklich unemotional und mit Abstand einmal die einzelnen Files und Pace-Geschichten von ihren Wettkämpfen anschauen und überhaupt einmal analysieren, was, warum, wie sein könnte.
Aber es gibt ja auch das, wo man dann sagt, ja, wenn man sich zwei Ziele vornimmt, dann, also, oder gibt das Sprichwort, heißt ja, glaube ich,
man kann nicht zwei Herren dienen.
Ja, das, oder wenn man zwei Hasen nachläuft, wird man am Ende beide nicht fangen. Ja. Es ist halt irgendwo so, dass im Endeffekt musst du halt einfach sagen, wenn du dir zwei Ziele auserkorst, du wahrscheinlich mit dem Kopf immer eins insgeheim priorisierst, ja, und auf das wirst du dich besser vorbereiten. Das, was ich damit sagen will, ist, nimmst du dir die erste Saisonhälfte her und planst mal nur die, wirst du vom Fokus her wirklich voll auf die ausgelegt sein. Wenn ich aber weiß, dass ich drei A-Wettkämpfe jetzt in dem vorigen Beispiel Klagenfurt, Bodersdorf und Graz habe, ja, dann ist das einfach auch schon irgendwo im Kopf aufgeteilt. Ja. Und das würde ich immer,
ich glaube,
spontaner machen, leider
ist es halt oft so. Da sind wir im Thema drinnen, dass man im Grunde genommen das schon machen kann. Ich hatte immer so Gerüst, drei Blöcke. Und was man Athleten dann das Gefährliche, was du beschreibst, ist, so wie es Schwierigkeiten für Block 1 gibt, shiften Leute ganz oft ihren Fokus auf den zweiten und den dritten Block, weil im ersten Block ist eh schon wurscht. Der Scheiß drauf, der kann nicht gut werden.
Zum Beispiel,
der zweite, der wird super, der dritte, der wird super. Ich glaube, das ist ein Thema, halt wie gehe ich mit Schwierigkeiten und nicht perfekten Abläufen um? Und das musst du in dem Sport lernen.
Und sagen, wie gehe ich mit einem perfekten Ablauf um? Weil wenn der erste Block gut ist und ich halt einfach so viel rausgenommen habe und ich habe im Vorhinein schon drei Anmeldungen da, ja, und wir reden da bei drei Ironmans von 2.000 Euro, ja, dann werde ich dort starten. Ja,
manche haben das.
Ist halt, das Problem, glaube ich, ist natürlich, es gibt ausgebuchte Rennen, für die muss ich mich sehr früh entscheiden. Ja. Aber sonst wäre ich wirklich, würde ich da ein Plädoyer halten und ich empfehle das auch meinen Athleten und Athletinnen so. Konzentriert euch mal aufs Erste, das abhaken, gut machen und dann schauen, wo es einen hinzieht. Ja. Ja. Und es gibt ja auch viele, die einfach dann sagen, hey, ich habe eigentlich jetzt das so geile Form, was die Spritzigkeit angeht. Ich will irgendwie aus der Saison jetzt nicht noch vier Halbdistanzen drauflegen, sondern ich will mal zurückgehen und will mich regional mit den Leuten da matchen. Und wenn man das im Vorhinein alles schon so durchgetaktet hat, glaube ich, tut man sich einfach keinen Gefallen.
Ich glaube, du übersiehst ein bisschen da die logistischen Probleme mit Urlaubsplanung, mit eben Anmeldung für große Rennen. Vor allem, wenn man jetzt von dem ausgeht, dass es Langdistanzen sind, dass es Label-Rennen sind, da funktioniert es wirklich nicht, genau, dass man sich spontan anmeldet und das macht
das
eben viel, eben viele. Und eben auch Urlaubsplanung, wann kann ich wie trainieren, wann ist dieser Mid-Season-Break oder wann macht es Sinn, dann im Herbst am Block zu setzen, wo kann ich mich dann auch wirklich auf diesen fokussieren, aus vielen Gründen. Also diese Rahmenplanung muss schon geben. Ich glaube, wir sind aber so ein bisschen in dem Thema, das wir schon besprochen haben, A, B, C-Wettkämpfe. Die A-Wettkämpfe können schon früh klar sein, aus meiner Sicht, auch für den Herbst, weil es eben logistisch wichtig ist und das auch einen Druck wegnimmt, wenn man in der Mitte der Saison im Sommer dann sagt, na hey, wie mache ich das dann überhaupt? Und der Arbeitgeber sagt schon, hey, wann willst du denn deinen Urlaub buchen und solche Dinge.
Ist also, ja klar, wenn es nicht funktioniert, kann man es nicht machen. Das ist schon, das ist ja Grundprämisse jetzt von der Aussage.
Das ist aber dann oft die Hürde. Ja,
und, aber davon bin ich jetzt ausgegangen. Ja. Also wenn das nicht funktioniert vom Arbeitgeber, dass wir darüber nicht diskutieren müssen, weil Job kündigen wird jetzt nicht die Alternative sein. Aber für diejenigen, die sich frei einteilen können und trotzdem die Saison durchtakten, würde ich es nicht so machen. Ja.
selbst wenn dann die A-Wettkämpfe feststehen, sollen es 2, 3 in der Saison sein, gehen wir mal von 2 Zielen aus, einer doppelten Periodisierung, so ein wirklich klassisches, eine klassische Saison, dann bin ich auch ein absoluter Fan davon, zu sagen, na gut, dann schauen wir halt, was noch rundherum ist und was passiert, was kann ich dann optimalerweise in der Situation als B- und C-Wettkampf nutzen. Und das ist ganz gleich wie zu Beginn der Saison im Frühling, ist das im Herbst, im Sommer, über den Spätsommer die Serversituation ein bisschen komprimierter, alles ein bisschen kürzer und natürlich mit der Voraussetzung oder mit der Idee, da schon auf einem höheren Niveau zu sein und nicht wieder abzusacken oder abzufallen auf ein Niveau von Herbst, von einem wirklich allgemeinen Aufbau von einem ganz anderen Niveau weg.
Ja.
Wenn man das verstanden hat und als Athlet so hinnehmen kann und damit arbeiten kann, dass man weiß, okay, ich bin auf einem anderen Niveau, kann flexibler handeln und kann dementsprechend auch aus dem heraus über Wettkämpfe, wie wir es das letzte Mal auch schon besprochen haben, über B-C-Wettkämpfe steigern, neue Erfahrungen gewinnen, neue Routinen gewinnen, besser werden, schneller werden, dann funktioniert das auch. Dann funktioniert es auch über eine recht lange Saison. Ich glaube, der riesen Bonus nach so einer Mid-Season-Break-Geschichte ist, dass man dann wirklich weiß, es geht jetzt in eine zweite Saisonhälfte und danach ist Ende. Da geht es wirklich auf einem höheren Niveau am Endziel zu Off-Season. Ja? Und da nehmen schon viele dann nochmal richtig Schwung auf und man sieht es auch, dass in den Ergebnissen ganz am Ende der Saison noch richtig brutal gute Leistungen produziert werden.
Ja, das ist, ich glaube, da reden wir jetzt ein bisschen aneinander vorbei, weil das eine war jetzt gar kein Plädoyer gegen das andere, sondern das, was ich meine, ist, wenn du dir mit einem starken Konstrukt alles auferlegst, diktierst du dir im Vorhinein, wie du den Sommer trainingstechnisch gestaltest. Es wird sich einfach kein Neuaufbau mit einer langen Progression ergeben, wenn zwischen 2 A-Wettkämpfen 4 B-Wettkämpfe, die eigentlich mental als weitere 4 A-Wettkämpfe gesehen werden, drin sind. Ja? Sondern hat man klassisch dieses Jahr eine Wettkampfwoche, eine, wo man sich kurz erholt, eine Wettkampfwoche und so weiter und es geht halt nichts mehr weiter. Und das ist, glaube ich, schon einfach was, wenn man das auf sich zukommen lässt, natürlich unter der Prämisse, dass es flexibel machbar ist. Ja, das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt. Bei denen, wo es einfach logistisch nicht machbar ist, ist es eh so. Ja, dann muss das eh nehmen, wie es ist und dann wird man auch das Beste aus dem machen. Aber wir sind ja jetzt mal von dem möglichen Optimum ausgegangen, da würde ich dann immer danach den weiteren Saisonverlauf auf Basis des körperlichen als auch des mentalen Zustands weiterplanen.
Ja, ich glaube, was kann man mitnehmen aus der Folge? Grundsätzlich, ein solider Aufbau über den Winter ist die Voraussetzung. Danach kann man über Wettkämpfe ganz sicher Form generieren, weitere Form generieren in Form einer Progression. Was man nicht vergessen darf, wie im allgemeinen Trainingsprozess davor auch, ist die Regeneration, ist dem System die Möglichkeit zu geben, zu adaptieren.
Ja.
Auch dem Kopf. Auf physischer Ebene, auf mentaler Ebene, auf sozialer Ebene. Mhm. Und wenn man das schafft, wenn man das gut handeln kann, dann kann man sich auch darauf verlassen, dass das System insgesamt in kurzer Zeit, und 1, 2 Wochen ist eine extrem kurze Zeit, nichts vergisst und man da drauf weiter aufbauen kann. Je besser man in Form ist, je besser das Niveau ist, desto flexibler kann man das gestalten. Man hat über den Winter aufgebaut, man hat eine Progression über den ersten Wettkampfblock geschafft, in was für einer Form auch immer. Und von dem aus kann es mir jetzt erlauben, flexibel zu sein und noch einmal mehr rauszuholen gegen Ende hin.
Ja, analysieren und dann die Entscheidung fällen, halten oder aufbauen.
Natürlich, analysieren und zu schauen, was ist für wen notwendig und möglich, muss immer sein. Weil dass das jetzt nicht für alle wie eine Schablone gilt, ist klar.
Ja. Genau. In diesem Sinne sagen wir danke vielmals fürs Zuhören bzw. Zusehen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer dann an info@sweetspot-training.at oder in die Kommentarsektion und wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Ciao, Papa.
Auf geht's in die Saison.
Ciao.